Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Nonna, ciao, ciao.
Heute hier bei mir im Studio die WIFO-Ökonomin Julia Bock-Schappelwein. Herzlich willkommen, Julia.
Dankeschön für die Einladung.
Schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich deswegen schon sehr, weil die Julia brennt wirklich für ihr Thema. Bevor wir uns damit beschäftigen und einer deiner letzten Studien im WIFO, wo es um systemrelevante Berufe und die Weiterentwicklung für Österreich geht, wie bist du auf die Idee gekommen, dir das Thema Ökonomie auszusuchen? Was gefällt dir daran?
Es sind die Fragestellungen, es sind die Herausforderungen und es ist das Dahinterliegende, dieses ich möchte etwas erfahren, dieser Geist, eben ein bisschen zu graben, zu hinterfragen, zu erfahren und zu schauen, also was gibt es und was bedeutet es, wenn ich etwas gefunden habe.
Also die Forscherin auf der einen Seite und die Interpretin auf der anderen Seite zwischen Politik und Wirtschaft und Wissenschaft. Sehr schön. Das Thema, das uns heute hier beschäftigt, ist auf der einen Seite die Demografie und da wirst du uns jetzt gleich mehr erzählen, die stattfindet, wo wir ja wissen, wie viele Kinder auf die Welt kommen, wie viele Menschen geboren worden sind und wie viele in Pension gehen und damit zusammenhängend bei jenen, die in Pension gehen, die aber gleichzeitig in systemrelevanten Berufen beschäftigt sind. Vielleicht kurz zu deiner Studie als Einstieg. Die Aufgabenstellung war für dich dabei?
Ich glaube, der Ausgangspunkt war der, dass wir wissen, dass in den nächsten 10 Jahren altersbedingt 686.000 unselbstständig Beschäftigte den Arbeitsmarkt verlassen werden.
Eine irre hohe Zahl.
Genau, ist fast ein Fünftel. Also man muss sich das vorstellen, fast ein Fünftel. Wenn man zurückgeht, früher waren das 10%, 4%. Es war noch nie eine so große Zahl an Beschäftigten, die altersbedingt in den nächsten Jahren den Arbeitsmarkt verlassen werden. Und das ist ja auch etwas, was ja keine Überraschung ist, weil das ist ja an sich etwas, das ist das Abbild der Bevölkerungsentwicklung zu Beginn der 1960er Jahre, der sogenannten Babyboom-Generation. Also das heißt, das ist ja etwas, was uns nicht überrascht, was neu gekommen ist, aber eigentlich dennoch in der Wahrnehmung etwas, was jetzt auf einmal passiert.
Und gleichzeitig habe ich persönlich das Gefühl, dass das Thema in der Wirtschaft noch nicht wirklich angekommen ist. Dass den Firmen noch gar nicht bewusst ist, dass wenn eine Frau, es kann ja ein Mann auch sein, mit 50+ in der Firma ist, dass es darum geht, diese Person, diesen Menschen zu halten für die nächsten 15 Jahre, weil es kommt dahinter zu wenig, oder?
Ja, aber warum war das so? Also wenn man sich jetzt auch wieder so ein bisschen die längerfristige Perspektive anschaut, war ja die Alterszusammensetzung jahrzehntelang sehr jugendzentriert. Also das heißt, man hat einen Fokus gehabt auf den jungen Altersgruppen. Dann hat sich das ein bisschen verschoben in die Mitte und jetzt gehen wir zunehmend in die älteren Altersgruppen. Das heißt, das sind Entwicklungen, die jetzt stattfinden, aber aus einer Phase kommen, wo ich eigentlich genug Arbeitskräfte im mittleren Alter gehabt habe, beziehungsweise in jüngeren Jahren. Nur jetzt verschiebt sich das, weil ich auch sehe, dass weniger junge Leute nachkommen. Und das ist ja der Krux in der gegenwärtigen Situation. Ich habe extrem viele Leute, die abgehen, in die Pension, altersbedingt. Dann kommt die erste Herausforderung, dass die Jahrgangsbesetzungen, die dann nachrücken, die 1970er Jahre, sehr schwach besetzt waren. Also das heißt, da kommt erstmal schon weniger
dann Delle,
ja. Und dann hinten, unten, kommen weniger junge Leute nach. Mhm. Und das heißt eigentlich dort, wo dann eben die Neuen oder die Neuerungen oder die Innovationen oder das Neuerlernte nachkommen soll mit den jungen Leuten, da habe ich viel weniger als in der Vergangenheit. Also das heißt eben diese neuen Qualifikationen oder das neue Aspekte, die kriege ich gar nicht mit, über die normalerweise über die jungen Leute in die Unternehmen gekommen sind, gibt es jetzt eigentlich viel weniger, weil einfach da weniger nachkommt. Und das sind diese, ist es eigentlich diese Gemengelage, wenn man möchte, an Herausforderungen, wo wir stehen. Weil was heißt das ja eigentlich auch fürs Unternehmen, wenn jetzt ein Fünftel in vielen Unternehmen oder in Teilbereichen ist es auch ein Drittel. Was bedeutet das für Sie als Unternehmen, dass eigentlich, man kann schon sagen, plötzlich ein so großer Anteil der Belegschaft weggeht, was bedeutet das für die Unternehmenskultur oder für die Identifikation, wenn dann auf einmal eigentlich ganz eine andere Zusammensetzung der Belegschaft da ist? Oder eben auch, wenn man das jetzt ein bisschen anders sieht, ist, dass vielleicht eben Belegschaften, die gemeinsam alt geworden sind, plötzlich jetzt dann neue dazukommen, die mit einer anderen Alterszusammensetzung, sprich eben als einer, wenn man so möchte, so altershomogene Zusammensetzung, weil wir altersheterogen werden, mit ganz anderen Präferenzen. Wie gehen Sie damit um? Oder jetzt als kleineres Unternehmen, ich muss jetzt, weil eben Teile meiner Belegschaft weggehen, lernen, neue Leute zu rekrutieren, was ich vielleicht überhaupt nie Erfahrung gehabt
habe. Respektive, bekomme ich die überhaupt?
Genau.
Wo sind die denn, die genau den Betrieb haben wollen?
Na, bin ich überhaupt sichtbar als Betrieb? Ja, wenn ich jetzt eigentlich eine sehr stabile Belegschaft über die Zeit hatte, wie bin ich sichtbar? Wie kann ich sichtbar werden? Beziehungsweise, was muss ich dafür tun? Wer kann mir dabei helfen oder wer kann mich unterstützen?
Und da kann ich wirklich aus guten Kreisen berichten, wo mein lieber Mann ja Tischler ist und Designer ist seit 30 Jahren, dass das ja gar nicht selbstverständlich ist. Selbst wenn man eine Marketingfachfrau an der Seite hat, heißt es nicht, dass das so ein Thema ist, mit dem man sich als Handwerker, Handwerkerin womöglich so gern beschäftigt. Ja? Also das sind ja völlig neue Dimensionen, die da auf einen Betrieb zukommen.
Na, vor allem beschäftigen kann oder habe ich überhaupt die Zeit und
natürlich
auch den Zugang zu Informationen, dass ich das überhaupt tun kann. Also das sind ja viele Aspekte, die damit eine Rolle spielen. Und was tue ich dann oftmals? Natürlich, ich schiebe das vor mich her, weil das ist etwas, was ich nicht lösen kann.
Was dann wieder dazu führt, zu einer wirklich womöglich prekären Situation, dass diese Betriebe, die ja kurz vor Übergabe dann stehen, nichts mehr investieren in einerseits womöglich die Belegschaft, aber andererseits auch in die eigene Positionierung. Und wir wissen ja, wie viele Betriebe zur Übergabe anstehen. Das heißt, die sind dann womöglich gar nicht so attraktiv für andere mehr.
Ja, und dann kommt noch hinzu, was bedeutet das jetzt auch für Lehrausbildung? Kann ich oder will ich oder gibt es überhaupt noch die Option, dass ich eine Lehrausbildung anbiete, wenn ich eben diese Unsicherheit habe, wie geht es mit meinem Betrieb weiter?
Mhm.
Dann der nächste Punkt, kann ich oder will ich noch in neue Technologien investieren oder versuche ich eben mein bestehendes Geschäftsmodell auslaufen zu lassen? Also es sind sehr viele Aspekte, die hier eine Rolle spielen, aber zugleich eben auch dann diese Agilität, wenn man so möchte, eigentlich ein Stück weit dann eingedämmt wird, weil na, ich versuche das jetzt irgendwie noch
fertig zu machen.
Ja, oder auslaufen zu lassen.
Mhm. Und eben mit dem Gedanken, wie viele wir sind, ist es schon ein Riesenthema.
Mhm.
Wenn wir jetzt kurz zu deiner Studie zurückgehen, die jetzt letztes Jahr entstanden ist, zu den systemrelevanten Berufen im Hinblick auf die demografische Entwicklung, vielleicht ganz kurz aus deiner Seite die Erklärung, was sind denn systemrelevante Berufe?
Ganz einfach, also wenn man so zusammenfasst, kann man sagen, es geht um kritische Infrastruktur und kritische Dienstleistungen. Alles, was eben für das Gemeinwesen relevant ist. Also das heißt, alle Beschäftigungsbereiche, die ich brauche oder die für mich relevant sind, sprich eben, hier geht es um Versorgungsdienstleistungen, es geht um die öffentliche Verwaltung, die ich brauche, es geht um Schulen und es geht um den Gesundheits- und Pflegebereich. Also das heißt, wir haben einen sehr breiten Fokus gewählt, vor allem um auch eben aufzuzeigen, gerade im Bereich der Versorgungsdienstleistung, was fällt da alles rein oder was ist da alles relevant?
Mhm.
Und wir nehmen das alles so als gegeben wahr und es muss ja funktionieren. Der Strom muss da sein, das Wasser muss da sein.
Die Rettungssanitäter.
Genau.
Rinnen.
Und dann auf einmal, was ist es? Ich meine, wir haben es eigentlich das letzte Mal so richtig bewusst wahrgenommen, voriges Jahr im Herbst, als das Hochwasser in Niederösterreich war und auf einmal gesagt, ups, die Infrastruktur funktioniert nicht, die Wasserversorgung funktioniert nicht. Da merkt man es. Okay, da ist ja etwas, das ich gar nicht mehr wahrnehme, dass ich das in Anspruch nehme. Ich nehme es erst
einfach. Es ist da, es findet einfach statt. Ja, ja.
Mhm. Dann tut es weh, wenn es dann nicht da ist.
Mhm.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben das drinnen hat. Dann ist genauso drinnen der gesamte Bereich der Lebensmittelversorgung, also sprich eben Produktion, Verarbeitung, aber auch Verkauf. Dann Medien, dann Finanzdienstleistungen und dann natürlich auch der Verkehrsbereich, also der öffentliche Verkehr. Wobei wir im Bereich der öffentlichen Verwaltung das auch getrennt haben. Wir haben das definiert als Kernbereiche und andererseits also die allgemeine öffentliche Verwaltung. Also Kernbereiche eben, wo es ging um öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verteidigung, Justiz und Feuerwehr. Also dass man das so als Kernbereich hat und dann eben die allgemeine öffentliche Verwaltung wie die gesamte Gesundheits- und Pflegewesen. Also das heißt, da geht es darum zu schauen, also die Beschäftigten in den Krankenhäusern, in den Praxen, dann auch in der mobilen Pflege, dann natürlich die ganzen Pflegekräfte und als dritten oder als weiteren Aspekt dann noch die Schulenbetreuung. Wenn ich das jetzt sehr breit zusammenfasse, reden wir da von knapp 1,5 Millionen unselbstständig Beschäftigten. Und wenn man sich jetzt noch mal anschaut, eben diese Schwerpunktsetzung, sprich einerseits eben öffentliche Verwaltung, dann andererseits dieses Gesundheitswesen, dann Teilbereich eben, wenn es beispielsweise um Ernährungssicherheit geht oder auch um die Schulen geht, das sind die Beschäftigungsbereiche, wo vor allem Frauen tätig sind. Also dieses Thema ist vor allem, wir haben natürlich auch Schwerpunktsetzungen bei den Männern, aber eigentlich von der großen, von der Quantität her kommend, haben wir eigentlich, sind das die Beschäftigungsbereiche, wo extrem viele Frauen beschäftigt sind.
Also ein bisschen Angst und Bange wird mir, wenn ich dir zuhöre, wie sich da die nächsten Jahre entwickeln werden. Was heißt es? Wir haben hier mit einem Blick auf den Status quo geworfen. Es ist uns jetzt klar, eben diese über 660 oder 680.000 in Summe, davon glaube ich fast die Hälfte sind dann systemrelevant. Und naja, dann stellt sich die Frage, als Unternehmerin würde ich sofort sagen, ja, okay, was machen wir? Wie schaut unser Aktionsplan aus? Oder, ich meine, ihr könnt ja als WIFO Empfehlungen aussprechen. Also was sind da die Ideen?
Naja, ich glaube, da ist es ganz wichtig, was haben wir uns angeschaut? Also was war für uns das Relevante bei dieser systemrelevanten Beschäftigung? Und zwar bei uns war es das Relevante, die Alterszusammensetzung. Mhm. Weil es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt viele junge Arbeitskräfte in diesem Bereich habe oder viele ältere. Und gerade vor dem Blick dieser Demografie. Und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass eben diese Konzentration stärker auf die Arbeitskräfte im Alter ab 45 beziehungsweise ab 55, das ist nochmal stärker ausgeprägt in diesem Bereich der systemrelevanten Beschäftigung. Also das unterstreicht nochmals, warum ich da etwas tun muss. Mhm. Und wo haben wir es ganz deutlich gesehen? Also und wo ist sie besonders stark ausgeprägt, diese Alterszentrierung? Also um jetzt nur zwei Bereiche herauszunehmen. Einerseits im Pflegebereich und andererseits im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Nur was bedeutet das, gerade im Pflegebereich?
Wer kümmert sich um uns?
Ja,
oh mein Gott.
Ja, genau, aber das ist der springende Punkt in der Sache, dass es eben da zunehmende Nachfrage gibt aufgrund der Demografie, aber zugleich die Alterszusammensetzung der Beschäftigten in diesem Bereich auch so ausgerichtet ist, dass ich altersbedingt viele Abgänge habe. Also das heißt, da diese doppelte Herausforderung, wenn man so möchte. Und das Gleiche haben wir aber auch im Verkehrssektor in Teilbereichen, wo man sieht eben auch, das sind eher die Männer, also beim Pfleger sind es natürlich die Frauen, im Bereich des Verkehrs eben auch alterszentriert. Aber da wissen wir eben mit Blick auf Ökologisierung, wie wichtig eben der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist. Und da sieht man eben, okay, es soll das Angebot ausgebaut werden, aber zugleich habe ich eine zentrierte Alterszusammensetzung der Beschäftigten, die mir sagt, eigentlich, da gehen altersbedingt viele Arbeitskräfte ab. Und wir reden da gar nicht von den Arbeitsbedingungen und dergleichen.
Jetzt bin ich grundsätzlich ein positiver Mensch und sehe eher die Chancen oder suche Wege, wie kann man Dinge lösen. Haben wir, denkst du, Chancen mit der Digitalisierung, mit der Technologie, gerade wenn ich jetzt an den Verkehr denke? Ich meine, vielleicht fahren dann die Autos in ein paar Jahren eh selbst und wir brauchen weniger Polizisten und es gibt vielleicht noch andere Formen. Oder könnte sein, das geht sich vielleicht nicht ganz aus?
Dass Technologie in manchen Bereichen abfedern können, das wird sicher so kommen. Aber nichtsdestotrotz, also ich muss ja schauen, gerade eben, wodurch zeichnet sich diese systemrelevante Beschäftigung aus? Es sind ja oftmals auch Beschäftigungen, wo es wichtig ist, diese Interaktion.
Mensch zu Mensch.
Mensch. Und da geht es darum, also da geht es nicht so sehr um diese routinisierte Beschäftigung, sondern da geht es eher um unsere Interaktion, weil eben Stichwort Gesundheitswesen, da ist natürlich, die Technologie kann uns unterstützen, aber an sich ist es eben, da geht es auch um uns beide. Oder im Bereich Schulen, Betreuung, im Bereich Teilbereiche der öffentlichen Verwaltung, da geht es auch um unsere Interaktion. Das heißt, also, da ist schon sehr viel, wo es uns braucht, also wo wir als Menschen gebraucht sind.
Welche Ideen gibt es dazu? Was könnte man denn tun? Ihr macht Vorschläge der Politik?
Ja, wo kann man ansetzen? Also erstens einmal ist es ganz wichtig, dass ich gerade vor dem Hintergrund, dass eben diese Altersgruppe der 50 plus beziehungsweise 55 plus so stark besetzt ist, dass ich diese Personen in Beschäftigung halten kann.
Schritt eins.
Genau. Ja. Also zu schauen, also was muss ich tun, wissen, dass es eh schon so ein großer Brocken ist, aber dass ich sie halten kann in Beschäftigung. Und da ist ein ganz großer Hebel die Weiterbildung, weil wir wissen, dass die Weiterbildungsneigung ab dem Alter ab 50 völlig abreißt.
Also unglaublich.
Und da braucht es. Aber wie wir sehen, eben gerade gesagt, eben Stichwort Technologie, die Veränderungstendenzen in diesem Zusammenhang sind so schnell und so rasant. Also das heißt, da ist es ungleich wichtig, dass ich am Ball bleibe. Das heißt, auch schauen, also, dass ich hier eben alle mitnehme. Mhm. Also das ist, glaube ich, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu schauen, wir haben ja auch Studien gemacht zum Arbeitskräftepotenzial, also wo gibt es noch Bereiche, wo ich Beschäftigung, also Arbeitskräfte schauen kann, also aktivieren kann.
Wo kann ich schöpfen? Ja, wo finde ich noch was?
Ja. Genau. Und da ist es sicher ein großer Bereich im Bereich der Menschen mit Behinderung. Mhm. Also wenn ich mal anschaue, auf Basis eben von statistischen Kennzahlen, wie groß oder wie zunehmend die Personengruppe gewachsen ist, aber die Zahl der Beschäftigten, wie die Zeit sehr stabil ist, sehe ich also da.
Ist ein Potenzial
da, mhm, das ich aktiv nutzen kann. Mhm. Dann haben wir natürlich eben, wie immer, Frauen. Und wie kann ich schauen, dass eben Frauen, wenn sie Kinder haben, nicht gänzlich aus dem Arbeitsmarkt rausgehen, mhm, sondern das ist 0-1, sondern eben, dass sie drinnen bleiben. Und wenn sie drinnen bleiben, dass sie vielleicht eben auch mehr Stunden arbeiten können. Also da haben wir eigentlich sehr viel, was eigentlich immer wieder unser Thema ist. Und da ist es ganz wichtig, glaube ich, dass man sich auch bewusst ist, dann zu schauen, was ist mit den teilzeitbeschäftigten Frauen ab 50. Also wir haben immer nur eben die Teilzeitbeschäftigung, wenn wir davon reden, reden wir über die Kinderbetreuung. Punkt. Aber es geht eben auch um die Betreuungsleistung dann eben ab 50, beziehungsweise warum ist es auch so, dass ich, wenn ich vielleicht auch keine Betreuungsleistung mehr habe, dass ich dann trotzdem in der Teilzeit bleibe?
Richtig, das kann ich mich erinnern. Diese Diskussion hatte ich mit unserem vorigen Wirtschaftsminister und der hat gesagt, er versteht ja, dass die, also weil halt großteils die Frauen die Betreuung übernehmen, wenn die Kinder klein sind, er verstünde es aber nicht mehr, wenn die Kinder 16 und 18 sind, dass über 40% der Frauen zu Hause bleiben. Und da ist unklar, was die machen.
Das heißt, die Frage, ob man dann halt reinrutscht in die andere Form der Betreuung.
Mhm. Also dass man gleich dann die Älteren übernimmt.
Also, dass man sich das auch bewusst ist. Also, dass man eben diese Diskussion ein bisschen breiter anlegt. Und weil es ist ja auch so, wenn wir jetzt sprechen eben von Kinderbetreuung, wir sprechen dann immer von den Kleinstkindern und diesen Betreuungseinrichtungen für Kleinstkinder. Aber was ist dann während der Volksschulzeit, mhm, was ist während der Unterstufe oder eben während der unteren Sekundarstufe? Was ist da? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und ich glaube, man muss es eben ein bisschen breiter sehen.
Ich entnehme, es bedarf einen gewaltigen Shift auch im Denken, mhm, auch in der Wirtschaft, dass erkannt wird, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit 50 zu halten, ist ja, mhm, auch neu. Zweitens dann in diese zu investieren mit der Aus- und Weiterbildung, vor allem in Richtung Digitalisierung, dass dieses Potenzial von Menschen mit Behinderung erkannt wird und neu für die Firmen entdeckt wird. Dann, was hatten wir noch?
Na, wir haben dann auch noch eben, was wir noch nicht besprochen haben, waren eben junge Leute. Wir haben ja sehr viele junge Leute, die weder in Ausbildung noch in Beschäftigung sind. Hier zu schauen, also sie zu aktivieren und zu schauen, dass sie in Beschäftigung kommen können.
Warum sind die jetzt nicht in Beschäftigung?
Es sind vielfältige Gründe, warum. Es gibt eben diese, dass ich eben weder in Beschäftigung noch in Arbeitslosigkeit noch in Schulung bin, kann sehr viele Gründe haben, dass ich gänzlich rausfalle. Es kann sein, es gibt natürlich freiwillige Aspekte, aber wichtig ist eben diese, wo es eben nicht freiwillig ist. Mhm. Und dann sind natürlich viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Also eben, dass ich ein Quereinsteiger, Quereinsteigerin im Schulsystem bin, dass ich eigentlich meinen Rucksack an Herausforderungen mitnehme. Aber nichtsdestotrotz zu wissen, okay, es ist so wichtig, gerade aus der Demografie heraus, dass ich junge Leute in Beschäftigung
bringe. Dass ich die reinbringe.
Und weil, ja, wir wissen ja, dass die Jugendbesetzungen schwächer werden, dass es da ist, eben diese junge Leute einfach nicht zu verlieren.
Ja, ja, nicht verlieren. Die Frauen wieder in den Arbeitsmarkt hineinbringen, auch ohne Betreuung, und eben halten.
Genau.
Und genau, dass die dann also entweder wieder einsteigen oder vorher gar nicht aussteigen, respektive, dass sie länger arbeiten.
Und die Älteren, dass wir die nicht verlieren.
Und die Älteren, dass wir nicht verlieren. Ich meine, würde ja doch vielleicht Sinn machen, wenn ich auch gut gemischte Teams habe, also vielleicht nicht ganz so krass, nur die, wir sagen ja nicht die Alten, sondern die Etablierten, nur die Etablierten und ganz die Youngsters, sondern ein bisschen divers, ist meine Vorstellung, dass die unglaublich viel voneinander lernen könnten, ja. Dazu brauche ich aber wirklich diese geistige Offenheit, diese verschiedenen Gruppen am Radar zu haben. Es ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger als früher für jetzt leitende Positionen in der HR oder die Firmenchefs, Chefinnen, sich mit dieser Komplexität zu beschäftigen, oder?
Naja, oder es ist umgekehrt, man sieht es positiv, man hat Personen mit so viel Erfahrungswissen, dass es eigentlich ungleich leichter ist, die in Unternehmen zu integrieren, weil ich sehr viel schon mitbringe.
Also davon bin ich wirklich überzeugt und wie jemand schon so trefflich bemerkte, die Etablierteren, die kennen einfach viele Abkürzungen. Ja? Also die haben auch, wie soll ich sagen, nicht solche Herausforderungen im Alltag, wie wenn man jetzt sich sein Leben neu aufbaut und gestaltet, mit Kindern, mit Eigentum schaffen oder was auch immer. Ja? Also das sind ja ganz andere Themen. Da ist unser eins etwas entspannter. Ja?
Also das heißt, man dreht das Ganze eigentlich um,
ja?
Und man geht von diesem Defizitorientierten ins eigentlich das, was eigentlich die Vorteile sind.
Und dieses Potenzial. Ja, absolut, absolut, sehe ich auch so. Ich würde gerne auch so diesen Moment jetzt nutzen, um wirklich auch an Firmen, an Institutionen einen Appell zu formulieren, auch für den eigenen Podcast. Weil eine Idee ist ja, um eine Refinanzierung zu ermöglichen, Firmen oder Institutionen zu gewinnen, die Menschen mit 50 plus anstellen, die dann sich bezahlt, hier in dem Podcast präsentieren können. Und ich bin begeistert, solche Firmen, solche HR-Zuständigen dann zu präsentieren, auch in anderen Situationen und über die gut zu sprechen, im Sinne des Employer Brandings, ESG und wie es heißt. Also eigentlich müssten die mir die Tür einrennen, findest du nicht?
Naja, wenn man es eben umdreht, so wie wir es jetzt besprochen haben, also dieses Defizitbehaftete in dieses aktive Potenzial umdrehen. Also dann kann man sagen, okay, eigentlich habe ich da jetzt nicht was, ja, das habe ich halt gemacht und ich habe es aktiv gemacht, weil.
Genau.
Mit dem und dem Grund und aufgrund meiner Ausrichtung. Also das ist mir nicht passiert, sondern das habe ich sehr bewusst und mit klaren Vorstellungen bin ich diesen Weg gegangen.
Mhm. Wenn du einen Appell noch formulieren könntest, ja, vielleicht an die Politik, an die Politiker und Politikerinnen in diesem Land. Und ich weiß, unter den 93.000 Ideen, die dir jetzt im Moment kommen, eine rauszugreifen, was wäre das?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir uns nicht mehr leisten können, wen auch immer zu verlieren.
Mhm.
Also das heißt, wie wir es jetzt schon angesprochen haben, ich kann es mir nicht leisten. Und deswegen muss es eben dieses ganze negativ behaftete umdrehen in dieses Potenzial. Sei es junge Leute, sei es Leute aus den unterschiedlichsten Gründen im Haupterwerbsalter oder im Erwerbsalter oder eben auch im Bereich der älteren Altersgruppen.
Mhm. Sehr schön. Und einen Gedanken noch, welche Chancen siehst du für 50 plus aufgrund der Situation, wie wir sie besprochen haben?
Na genau das, was du vorhin gesagt hast. Also das ist eben... Ich habe ganz andere Rahmenbedingungen. Ich bin aus dem, wenn man so möchte, in manchen Lebenssituationen, ich bin aus dem Gröbsten heraus. Also ich kann mich anders orientieren. Ich habe einen anderen Stellenwert. Ich habe andere Positionen, andere Bedürfnisse. Und also positiv behaftet, ich kann viel einbringen. Vor allem, ich glaube, was ganz wichtig ist, auch eben, wie du gesagt hast, zu wissen, den kurzen Weg. Ich glaube, und das sind Dinge, die sollte man nicht unterschätzen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt das mit. Ihr habt ein Riesenportfolio an guten Eigenschaften, an Dingen, die ihr einer Firma, einer Institution zur Verfügung stellen könnt. Die Chancen sind da am Markt. Die Wirtschaft wird es demnächst, also jene, die es noch nicht so wahrgenommen haben, ziemlich stark spüren. Und es wird natürlich Gewinner, Verlierer geben. Ich weiß, diese Zuhörer vom Podcast werden zu den Gewinnerinnen gehören. Vielen lieben Dank, Julie, dass du da warst. Es war sehr, sehr interessant und ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche. Dankeschön.
Dankeschön für die Einladung.
Gerne. Ciao, ciao.